etabliert wurde. Das kann ich vielleicht kurz mal vorlesen. Auf der Bühne sitzen neben einer Ofentonne, deren Rohr sich weit oben aus dem Fenster davonmacht, ein paar Musiker. Vorne steht ein grob gezimmertes Rednerpult, dahinter ein Fahnenmast mit der schlappen afghanischen Flagge. Der Staatsraum wirkt trostlos, unbespielt, bis auf die Rede Kreons, in der er sein gnadenloses Verdikt über die besiegten Feinde verkündet. Antigone hat recht, wenn sie das unmenschlich findet. Aber müsste sie nicht dem Vater folgen? Der Chor diskutiert diese Frage ernst und mit großem Engagement, improvisiert, wie die Regisseurin erzählt, weil es nicht möglich war, die Putzmänner in der Universität, die Hilfsarbeiter, Wächter und Männer für alles, die jetzt den Chor bilden, einen Text lernen zu lassen. Hier repräsentieren sie unter den Kopfbedeckungen ihrer jeweiligen Stämme, die sie nicht nur auf der Bühne tragen, tatsächlich das Volk, und sie nehmen sich das Recht zum Einspruch, wie das Stück von Sophokles es vorsieht. Da könnte man schon sagen, dass das Theater tatsächlich einen Raum darstellen kann, in dem Aushandlungsprozesse stattfinden, die Liberation eigentlich für die Entwicklung eigentlich neuer demokratischer.
Naja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Kreon ja derjenige sozusagen Staatschef. Das kann man ja nur so sehen, wenn man das in dem Land sieht, ob das jemand ist wie Kasai oder ob das jemand ist, der vielleicht noch stärker ist als Kasai es jemand sein kann, aber der jedenfalls ja auch sagt, wenn man eine neue Staatsform braucht oder wenn man neue Dinge braucht, dann kostet das eben auch Opfer und dann muss man eben reformieren, um mal dieses schöne deutsche Wort, was alle im Munde führen, zu benutzen. Und das ist ja genau die Diskussion, die da geführt wird. Und das war natürlich besonders klug, das Volk, also diese Schwierige, was ja immer im Theater schwierig ist, für uns hier im Theater schwierig ist, den Chor zu besetzen, mit Schauspielern, mit Laien, wie man den Chor löst und dass man sozusagen die Männer, die in dieser Universität einfach arbeiten, die alten Männer, die da wirklich, Sie haben es ja eben vorgelesen, alle möglichen Jobs haben, da hinzusetzen. Und wenn man das nicht wusste, kam man in diesen Raum rein und da saßen diese Männer, tranken Tee und debattierten beim Einlass und man dachte eigentlich, das Stück geht schon los. Der erste Monolog beginnt und die quatschen und machen und man wurde eigentlich sauer und dachte irgendwie, das ist typisch wahrscheinlich diese Männergesellschaft hier, die sich das einfach rausnimmt und die dem Theater gegenüber gar keinen Respekt hat und fange an zu, also ich war kurz davor hinzugehen zu sagen, seid mal still, das Theater beginnt gleich, bis klar wurde, dass das einfach Teil eben dieser wirklich gelungenen Inszenierung war, dass diese Männer sich ihren Raum genommen haben und dann eben auch sozusagen als Partner der verschiedenen Figuren, insbesondere des Kreons, der immer argumentiert für diesen Chor, da als Partner da zu sein. Und das war sehr beeindruckend. Und ob die den Text konnten oder nicht, das konnten wir westlichen Besucher ja gar nicht beurteilen, weil wir die Sprache nicht gesprochen haben. Denn die Antigone wurde ja in dargestellt. Übrigens auch das für die Arbeitsbedingungen oder die Aufführung hat einmal stattgefunden bis heute. Es gab eine einzige Aufführung. Unsere Frage zu sagen, wie könnte man das nicht vielleicht mal fünfmal spielen, scheiterte daran, dass jetzt gerade wieder, also Ramadan war nun gerade vorbei, oder? Aber nun waren wieder Ferien und dann ist der Raum nicht da. Also man muss sich vorstellen, dass man wirklich ja bei null, also als ich zum ersten Mal hinfuhr, hat man mir immer gesagt, da gibt's gar nichts. Und wenn man einem Menschen hier sagt, da gibt's gar nichts, oder einem Theatermenschen, dann rechnet der ja zumindest mit, weiß ich nicht, 50 Scheinwerfern, zwei Mikrofonen und irgendwas. Gar nichts heißt einfach gar nichts. Eben auch gar kein Gespür dafür, zu sagen, da arbeitet man 3 Monate an dieser Antigone und zeigt die einmal. Also das entsteht ja so überhaupt kein Verhältnis, dass man ganz dringend jetzt auch, ich denke, daran müsst ihr auch arbeiten, darüber sprechen muss, dass man diese Aufführung wieder sieht. Denn da waren ein paar Leute drin, davon gibt es natürlich auch kein Video oder irgendwie, dass man denkt, das haben die alles mitgeschnitten, da gar nichts natürlich.
Ja, das sind ja dann wirklich ganz veränderte Produktionsbedingungen, dass tatsächlich wahrscheinlich auch die gesamte Vorbereitungszeit, bis dann das Stück überhaupt aufgeführt werden konnte, Teil der Inszenierung möglicherweise schon gewesen ist, dass man nicht möglicherweise gar nicht von der Inszenierung selbst sprechen kann, wenn man sich hier das weiter anschaut, dass es eben einer der letzten Tage des Ramadan war, dass die Leute eigentlich nur daran denken, wann sie wieder essen können und wie sie überhaupt dahin kommen, also dass selbst die Bedingungen, das Theater zu erreichen, eigentlich unglaublich sind. Also
ich muss sagen, der Zeitpunkt war insofern ein bisschen unglücklich gewählt. Das machen wir dieses Jahr anders. Ich habe also dieses Jahr soll dieses erste nationale und internationale Theaterfestival inshallah vor Beginn des Ramadan stattfinden. Das sitzt dann besser zeitlich. Und vor der Winterpause, weil das war jetzt ein bisschen unglücklich, weil in Afghanistan wirklich von November, Ende November bis Ende März im Grunde haben auch die Schulen und Universitäten geschlossen. Und
ja, man kann nur noch sagen, warum? Weil es nämlich keine Heizung gibt.
Genau, ja.
Nicht etwa.
Es gibt da einfach gar nichts. Also das öffentliche Leben, das ohnehin schon einen ganz anderen Rhythmus natürlich hat, also als hier, dadurch, dass es keine Straßenbeleuchtung gibt. Also das Leben hört da wirklich auf, wenn die Sonne untergeht. Und im Winter ist es im Grunde ja aufgrund der Kälte eben so gut wie gar nichts. Deswegen findet Leben eigentlich erst wieder zwischen Frühjahr und Herbst statt. Und diesmal werden wir unsere ganzen Anstrengungen und Aktionen eben auch in dieser Zeit stattfinden lassen. Also für Mai ist das Literaturfestival geplant und das Theaterfestival für Ende September.
Vielleicht, um nochmal darauf zurückzukommen, wie bist du, du bist ja jetzt eigentlich, nachdem du mit 10 sozusagen deine Familie da flüchten musste, dort angekommen. Was war sozusagen dein erster Eindruck eigentlich, als du dort hingekommen bist, wie überhaupt dort etwas...
Als ich jetzt in Kabul ankam?
Ja, aufzubauen.
Ach, ich war überrascht. Also ich habe mich nicht fremd gefühlt. Ich hatte vorher ein paar sehr deprimierende Bücher gelesen über die Taliban-Zeit und hatte ein bisschen Sorge und war dann aber auch, also von Anfang an, weil ich aber auch unheimlich viel gearbeitet habe von der ersten Minute an, ich habe mich nicht fremd gefühlt und fand auch, sagen wir mal, diese ganzen kriegsgeschädigten Bezirke zu sehen da in KTC, KTCHO, das hat mich auch nicht jetzt groß deprimiert oder so. Ich kenne andere Rückkehrer, die nach 2 Wochen bestürzt und mit Depressionen irgendwie und Durchfall und sonst wieder die Flucht angetreten haben. Es ging mir überhaupt nicht so, im Gegenteil. Also ich war berauscht von dem Licht, das da in Afghanistan herrscht, von dem Klima. Also das ist eine der sonnigsten Städte der Welt und ein Himmel tagtäglich von einem wirklich bleu immortel. Und ich finde es visuell, wie gesagt, wie die Menschen gekleidet sind und wie sie schauen, und war auch überrascht, dass die so wenig jammern, die Leute. Also ich habe gedacht, die wären viel traumatisierter und fand auch, dass sie irgendwie entweder sehr viel diskreter mit ihrem Schmerz umgehen oder irgendwie unheimlich warmherzig, großherzig, also zumindest mir gegenüber waren, was ich, und auch unter Kollegen, wenn ich mal denke, wie was weiß ich, hier ist man immer so Einzelkämpfer oder konkurrenzmäßig oder immer auf den eigenen Vorteil bedacht, und dort ist es, wenn man nichts hat, man gibt noch das Letzte für den Gast. Und das ist einfach eine ganz andere Mentalität, ganz andere Werte. Und man braucht auch nichts, das finde ich auch so angenehm. Die sind so anspruchslos materiell und gleichzeitig emotional und so einfach, ja, großherzig, dass ich von Anfang an eigentlich das Gefühl hatte, mir geht das Herz auf. Eine ganz große, deswegen auch Verantwortung entwickle eben für dieses Land oder in diesem Land zu arbeiten und zu leben und mich von dem weiter inspirieren zu lassen und dem aufzugreifen, was man denn da an Geschichten und an Themen und an Schönheiten sieht.
Jan, du würdest jetzt auch wieder in das Haus, ich glaube, deines Großvaters.
Mhm, ja. Das klärt sich jetzt, also ich werde wahrscheinlich
da... Das sind ja auch rechtliche Bedingungen, die sich klären müssen, ähnlich wie in den Stücken, die man da jetzt verhandelt.
Kann ja mal ein Literaturtipp loswerden. Also ich finde, Der Krieg und die Liebe oder Erde und Asche von Atik Rahimi sind zwei Bücher zum Beispiel. Eines davon haben wir eben auch fürs Theater auch bearbeitet. Und ich glaube, das sind einfach zwei Bücher, die beschreiben eine bestimmte Zeit in dem Land, aber sie beschreiben eben auch sehr schön, sehr genau die Menschen dort. Und das ist sehr beeindruckend, das zu lesen. Also das ist, ich weiß nicht, sicher viel mehr, aber das waren die beiden Bücher, die ich nicht deprimierend fand, sondern die mir von dieser Kraft von diesen Menschen sehr viel erzählt haben. Das hat man auch wieder gesehen, finde ich, als man dort war.
Ja, Atik hat jetzt auch in Afghanistan seinen ersten Roman verfilmt. Der wird jetzt fertig, hoffentlich bis Cannes. Und in seinem nächsten Film, also Les Mille Maisons du Rêve et de la Terreur, also auf Deutsch Der Krieg und die Liebe, werde ich wahrscheinlich die Hauptrolle spielen. Ich werde da jetzt auch Schauspielerin im afghanischen Film. Und mit Siddiq Barmak, der Osama gedreht hat, werde ich auch zusammenarbeiten. Also es ist noch so ein weiterer Jobstandbein.
Ja.
Weil es so wenig Schauspielerinnen gibt. Und in dem Land ist natürlich auch, also wir müssen jetzt weiter Nachwuchs finden, eben Schauspielerinnen-Nachwuchs und aber ich denke, es gibt wirklich in dem. Man muss auch mal einen Roadmovie, finde ich, machen in diesem Land. Und ich freue mich, Buschmann will ja auch Video machen und Film. Also freue mich sehr, dass es jetzt auch hier schon Filmnachwuchs gibt. Und hoffe, dass wir noch mehr Leute auch im Land finden und nicht nur jetzt Exil-Afghanen wie uns. Aber ich meine, es ist natürlich gut, wir sind hier ausgebildet und können, sagen wir mal, unsere auch technischen Fertigkeiten und alles natürlich dort einbringen. Und es ist natürlich ein Glücksfall, wenn es so Leute gibt. Oder wie Rahimi Filmer, die dort eben den Nachwuchs ausbilden können. Und insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Es gibt ein großes kreatives Potenzial eigentlich so an afghanischen Künstlern. Und
wobei man natürlich sagen muss, dass die Situation in Kabul eine andere ist als auf dem Land. Also in den Provinzen eine ganz andere Sicherheitslage herrscht und natürlich dort durch die Provinzfürsten, die Warlords, die natürlich dort hauptsächlich ihr Geld gemacht haben mit dem Drogenhandel und alle hoch bewaffnet sind. Und das ist natürlich ein Pulverfass, dass wenn man mit Menschen dort spricht, auch mit politischen Vertretern des Landes oder so, die natürlich sagen, man weiß überhaupt nicht, ob das insgesamt möglich ist. In Kabul hat man relativ den Eindruck von Sicherheit. Also ich glaube, das ging uns allen so, keiner hatte Angst, obwohl tatsächlich an dem einen Abend eben das Interconti Hotel ein Bombenanschlag war und die gesamte Rückseite einfach komplett zerstört wurde, alle Fenster, alles durch einen Bombenanschlag. Aber das nimmt man, glaube ich, in so einem Land auch anders dann wahr. Wenn das hier wäre, würde man wahrscheinlich traumatisiert. In Frankfurt, das Interconti ist angegriffen worden. Dort war das einfach was relativ Normales. Dadurch, dass wir eine Journalistin dabei hatten von der FAZ, mussten wir halt mit der da auch noch hinfahren und uns das angucken, weil ich das natürlich berichten musste für ihre Zeitung. Aber ansonsten ist die Situation in der Stadt eigentlich wirklich ruhig und wie gesagt, die Menschen, die Kontakte, die Gespräche sind erstaunlich. Also das ging uns allen so, wie schnell man mit Menschen dort ins Gespräch kommt und was für eine Offenheit da herrscht. Aber natürlich auch eine Erwartungshaltung, das ist klar. Also die Erwartungshaltung, dass das Geld in das Land kommt, die Erwartungshaltung, dass man sozusagen die Theater motiviert, dass man denen Regisseure bringt oder dass man Stoffe anschleppt und so weiter. Denn der Energieverlust, glaube ich, der Leute, die dort geblieben sind, ist ungeheuer. Also über diese vielen Jahre Bürgerkrieg, Russen, Taliban, ist natürlich vieles auch in den Leuten dort an eigener, sozusagen, ja, an dem Spaß von Kreativität zu entwickeln, ist natürlich auch verschlimmert, das Wort wieder her, verschüttet worden. Also wir haben eingeladen, so die Regisseure, die es dort gibt, und Theatermacher und denen zu sagen, es soll ein Festival geben und könnt ihr Produktionen machen. Und wenn man das hier tun würde, oder wenn man, weiß ich nicht, irgendwo in Europa oder in der westlichen Welt das tun würde, würden 5 Regisseure aufstehen und sagen, ja, ich mache gerade 3 Projekte, ich brauche Geld, ich brauche Schauspieler. Und die saßen alle dann, guckten einen an und sagten, ja, wir wissen gar nicht, was wir machen und wann wir anfangen. Und das hat uns im ersten Moment, glaube ich, geschockt. Aber ich glaube, jetzt nach und nach wird es dort, denke ich, auch wieder Produktionen geben und Produktionsstätten. Und ein anderer Plan ist eben dieses Nationaltheater, von dem ich vorhin sprach, das mir damals in diesem Spiegelartikel begegnete, das Ja, es ist eigentlich komplett zerstört, ist aber auch nicht zerstört, weil es gibt einen Zuschauerraum, es gibt eine Bühne und es gibt eine Außenhülle und es braucht eigentlich nur ein Dach und Stühle, dann kann man da eigentlich schon wieder im Sommer jedenfalls Theater spielen. Und auch das ist ein Plan, auch mit dem Goethe-Institut und Julia wird vor Ort, wir haben mit dem Kulturminister das erste Treffen gehabt, gesagt, was kann man tun? Wir unterstützen das total, wir haben nur kein Geld. Also wir sind natürlich auch dran oder müssen versuchen mit Sponsoren und Leuten da eben etwas zu finden, um vielleicht dieses Nationaltheater wieder spielfähig zu machen. Das, glaube ich, wäre ein wichtiges Symbol, weil das Universitätstheater oder andere Räume, in denen man Theater spielen kann, sind das eine und die sind wichtig und gut und da muss man was tun. Das Universitätstheater haben wir auch mit Geldern des Goethe-Instituts, wurde das jetzt auch umgebaut und sozusagen ist jetzt ein Dach drauf, ein Fenster drin, da kann man jetzt arbeiten. Demnächst liefern wir dort auch ein paar Scheinwerfer hin und Ton und solche Geschichten, aber ich glaube, das Nationaltheater, wenn es das wieder gäbe, wäre als Symbol in der Stadt einfach wahnsinnig wichtig für die nicht nur für die Theaterszene, auch für die Kunstszene in so einer Stadt zu sagen, ja. da geht's wieder los.
Ja, ja, ganz unbedingt. Also wir haben, als ich da war, mit einem deutschen Architekten zusammen auch einen ganz konkreten Sanierungsplan erstellt für eine Emergency Rehabilitation. Es werden $500,000 dafür benötigt, eben um die Kriegsschäden zu beseitigen, zu überdachen und eine Bühne einzubauen. Ich hatte gehofft, dass wir bis zu diesem Festival es schaffen könnten, das Geld zusammenzukriegen, aber leider ist das natürlich bei so einer Höhe, das ist ja doch ein beträchtlicher Betrag, irgendwie dann doch nicht der Fall. Jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht einen EU-Antrag einreichen können, von Deutschland, Frankreich und Norwegen zusammen, das in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht wieder aufzubauen und zu sanieren. Weil in der Tat, es ist von Deutschen ja mal gebaut, also es ist von deutschen Architekten gebautes Theater. Und es war nicht nur Theater, sondern es war ja auch Spielstätte für Musikaufführungen. Und Afghanistan die sind ja so verrückt nach Musik. Und es bräuchte auch so einen öffentlichen Raum, wo es mal Konzerte geben könnte, Live-Konzerte. Also hier überall dudelt natürlich Radio und so. Aber das ist so wichtig, also diese ganzen ausländischen Kulturinstitutionen, jetzt ob AINA oder Goethe-Institut oder wer auch immer, dass die Räume bieten in ihren Gärten oder sonst wo, wo sowas wie öffentliches Leben stattfinden kann, wo Kulturveranstaltungen stattfinden können, wo junge Menschen hin können. Oder tanzen oder sich ausleben oder einfach, dass so eine Art einfach Social Life stattfinden kann. Dafür wäre das auch sehr, sehr wichtig, dass man da hin kann National Events, alle möglichen Großveranstaltungen jeglicher Art wurde das genutzt oder kann es genutzt werden. Und ich hoffe also mit Toms dankenswerter Hilfe, dass wir in den nächsten Jahren, also das ist jetzt so ein bisschen ein Langzeitprojekt. Dieses Jahr wollen wir erstmal das erste Festival eben hinkriegen und das Universitätstheater weiter aufbauen. Mehr nationale Produktionen eben auch finden, ein paar ausländische Gastspiele, die vielleicht auch ein bisschen Impulse geben können, dorthin schaffen. Und à la longue in den nächsten 2-3 Jahren hoffentlich auch das Nationaltheater saniert bekommen.
Genau, hier steht in Hamburg stehen eine Licht- und eine Tonanlage bereit, die ans Kabuler Theaterinstitut geschafft werden sollen, sobald es dort ein paar Türen gibt, einen abschließbaren Raum und ein oder zwei Techniker.
Ja, das klingt völlig absurd, aber natürlich, wir haben eben für über 100.000 Euro Material gesammelt, zusammengekriegt, das dorthin soll. Nur tatsächlich müssen Leute dort natürlich ausgebildet werden oder sein, die damit umgehen können. Und das andere ist einfach, natürlich verschwindet alles. Eine schöne Geschichte ist, dass das Goethe-Institut eine Tonanlage für das Musikdepartement der Universität zur Verfügung gestellt hat. Und wenn die Studenten die brauchten, war die immer nicht da. Und zwar war die deshalb nicht da, weil der Leiter dieses Musikdepartements eben das immer vermietet hat, privat und solche Sachen. Also, aber gut, damit muss man umgehen und damit werden wir umgehen und ich denke, wir werden im Mai diesen Jahres, vielleicht schon früher, das Equipment hinschaffen und gucken, wenn Julia Afifi vor Ort ist, dass man eben sieht, dass dort Techniker da sind, die man dann vielleicht mit so einer Art Workshop eben an das Material heranführt und umgekehrt.
Ja, im Nationalmuseum sieht es ja ungefähr genauso aus, dass der Hausmeister zum Direktor gemacht wurde und auch die einzelnen Bilder ab und zu verkauft.
Naja, vor allem ist es ja so, dass man, ich meine, wir waren in einer Ausstellung, es gab ja diesen Spiegelfotografen, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Thomas Grabka,
der eine Ausstellung gemacht hat und wir kamen hin, um die Bilder anzugucken und es war einfach natürlich gar kein Licht an. Und dass man diese Sachen gar nicht sehen konnte. Es gab halt gar keinen Strom. Das macht natürlich die Ausstellungsarbeit wahrscheinlich etwas schwieriger. Aber das sind Dinge, die man völlig gelassen natürlich hinnimmt. Und all diese Dinge werden sich, denke ich, in den nächsten Jahren einspielen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Ja, also es gibt ja Pläne, auch ein MoMA in Kabul zu gründen.
Ja, das finde ich.
Und es ist natürlich, also außer jetzt Theatersanierung, also in allen kulturellen Bereichen, also jetzt auch was die bildende Kunst angeht, ist natürlich dringender auch da ein bisschen Coaching-Bedarf von ausländischen Kulturinstitutionen. Also die National Gallery bräuchte im Grunde jemanden, der da auch mal ein paar Monate hingeht und die Bestände inventarisiert, katalogisiert, oder einen Kurator, der mal ein Ausstellungskonzept für diese afghanische Sammlung, also die, sagen wir mal, die Restbestände, die sozusagen die Taliban Schändungen da überlebt haben, also diese mal zu ordnen und ein Ausstellungskonzept dafür zu entwickeln. Also Workshops und eben Einführungen in, wie man mit diesem technischen Equipment umgeht.
Das sind doch zum Teil Bilder, die übermalt worden sind. Genau, der Direktor des Museums hat doch vor den Taliban-Bildern dadurch gerettet, dass er sie einfach mit übermalt hat und jetzt sie eben wieder restauriert werden, um sie wieder freizulegen.
Und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, also dass wir in Tom Stromberg und im Deutschen Schauspielhaus so einen engagierten Förderer und Freund gefunden haben und der, sagen wir, den Theaterbereich jetzt von hier aus betreut und mit Equipment beliefert und mit Workshops und mit Austauschprogrammen für afghanische Regisseure sich da wirklich verdient macht, auch um so eine interkulturelle Zusammenarbeit. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir auch im Bereich Fotografie, da sind wir gerade dabei, das Wolfgang, dass wir vielleicht mit der Städelschule zusammen einen Kooperationsvertrag schließen, dass auch von dort bildende Künstler, Aisha Erkmann zum Beispiel, fände ich fantastisch, oder Wolfgang Tillmanns, oder wenn die für Workshops und wenn es nur für kurze Wochen sind, mal kämen, oder wenn Spushmai dort Ausstellungen macht, also in allen Bereichen, oder auch ein Museum, vielleicht eine Museumspartnerschaft übernehmen könnte. Also dass Afghanistan oder die kulturellen Institutionen, die es da gibt, nicht nochmal sozusagen fallen gelassen werden, selbst in angespannter Sicherheitslage, sondern dass wir versuchen, Kabul sozusagen wieder am Netz zu behalten oder ein Netz aufzubauen mit ausländischen Kulturinstitutionen und Austausch, Ausstellungen machen oder eben sowas wie Festivals, aber einfach weiter interkulturelle Beziehungen aufbauen in allen Bereichen. Dann glaube ich, hat das Land eine Chance, und jetzt nicht nur sozusagen westliche Kulturimport zu geben, sondern ich glaube eben auch selber kulturell viel beizusteuern aus seiner eigenen Geschichte und aus seinen eigenen Charakter und seine eigenen Schönheit heraus für das internationale Kunst- und Theatergeschehen.
Da finde ich es eigentlich interessant. Also, wie kann man sich dann tatsächlich für Heiner Müller entscheiden? Dort. Denn als Schlef hier 1918 aufgeführt hat, hat Heiner Müller dazu gesagt, das ist aber nicht unsere Revolution, die dann da stattgefunden hat. Also wie geht man tatsächlich mit dem kommunistischen Erbe um, das Heiner Müller ja in seinen Texten irgendwie doch trägt und dann der Situation des zerstörten Afghanistans auch durch die russische Besetzung? Ist dann Heiner Müller tatsächlich die richtige Entscheidung?
Naja, in diesem Text, der Horatia, den ich da vorhabe, dieses Jahr zu realisieren, geht es ja um eine. Schlägt der Heiner Müller ja was vollkommen Erstaunliches vor. wo ich mir wünschen würde, dass manche Politiker und oder überhaupt Meinungsträger in Afghanistan sich eine Scheibe von abschneiden könnten, nämlich mit einer gnadenlosen Aufarbeitung des politischen Unrechtsgeschehens der letzten Jahre. Und der Horazia-Text, da geht es ja darum, Rom ist im Krieg mit Alba und um das Massenschlachten zu beenden, wird jeweils ein Stellvertreter ausgesucht. Also auf Roms Seite und auf Albas Seite jeweils einer, die gegeneinander antreten, die aber fatalerweise miteinander verwandt sind. Der Römer erschlägt den sozusagen den Neffen, den anderen, also seinen Feind, der aber der Bruder, der Verlobte seiner Schwester ist. Dadurch gewinnt Rom zwar, aber zugleich bringt er ja den Verlobten seiner Schwester um und danach bezichtigt er seine trauernde Schwester auch noch des Vaterlandsverrats und bringt die auch noch um. Und jetzt ist eben die spannende Situation, die der Heiner Müller beschreibt, wie gehen jetzt die Römer damit um? Ich meine, ehren sie jetzt sozusagen den Sieger? Und das tun sie einerseits. Auf der anderen Seite machen sie aber, entwickeln sie jetzt ein Verfahren, sozusagen seinen Verdienst zu ehren, aber auch seine Schuld zu benennen, seine Schuld zu artikulieren. Und sie machen was völlig Wahnsinniges, oder zumindest das, was Heiner Müller vorschlägt. Es geht nämlich darum, ein Exempel zu statuieren. Weil Rom wird untergehen, jede politische Herrschaft, jedes System wird untergehen. Was aber nicht untergehen wird, wird ein Beispiel. Und zwar das Beispiel dieses Rechtsumgangs, dass man zwar den Sieger ehrt, aber ihn nicht verschweigt seine Schuld. Und dass man ihn sozusagen um seines Verdienstes willen ehrt, aber um seiner Schuld willen anklagt und liquidiert. Also sein Unrecht nicht verschweigt. Und das täte so Not in diesem Land, wo so viele Mujahedin und die ethnische Genozide und sonst was und Massenschändereien und Vergewaltigungen an Frauen und Verheerendste, die man sich ja überhaupt nicht vorstellen kann, politische, militärische Vergehen begangen haben, die aber jetzt sozusagen in diesem Neuaufbau des Polizsystems so tun, als hätten sie als hätte es diesen Krieg und diese absoluten Rechtsverletzungen nicht gegeben. Jetzt gibt es die Diskussion in Afghanistan. Jetzt gibt es Frauen, die fordern, dass die sozusagen ein Verfahren bekommen. Ähnlich wie hier nach dem Nationalsozialismus die Nürnberger Prozesse. Dass mit Mitläufern und mit Kriegsverbrechern, die sie sind, dass denen ein Verfahren gebührt im Neuaufbau einer neuen zivilen Ordnung, einer neuen politischen Ordnung. Dass das wichtig ist. Und das, da steht Afghanistan gerade an diesem Punkt. Und darum wird gestritten in der Loya Jirga oder in allen Kommissionen, wie geht man mit diesen Kriegsverbrechereien um und den Kriegsverbrechern, die jetzt wieder Kommandeure sind oder Minister oder ihre eigene Armeen haben und sonst was haben, die sozusagen politisch jetzt wieder am Drücker sind. Wie geht man damit um? Ist ein Neuaufbau überhaupt möglich mit so Leuten, ohne ihre historischen Verbrechen und ihre Schuld aufzuarbeiten oder nicht? Und diesen Streit gibt es gerade, der wird in allen Zeitungen und auch sehr engagiert ausgetragen, auch von Frauen dankenswerterweise, die sich natürlich dadurch enorm exponieren das ist einfach das Thema. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Heiner Müller, ja, weil Heiner Müller genau in diesem Text das beschreibt. Die Römer haben ihren eigenen Sieger liquidiert, um ein Beispiel eben, wie er sagt, Heiner Müller sei, weil die Sprache muss reinbleiben. Ja, so darf heißt es.
Ja. Darf ich versuchen, dann einen ganz großen Bogen zu schlagen? Denn dieses Stück Horatia Das war eine der letzten Aufführungen, die Heiner Goebbels zusammen mit Michael Simon im alten Tat an der Eschersheimer Landstraße gemacht hat. Die Produktion, an die sich ja vielleicht in Frankfurt der eine oder andere erinnern kann, der hieß Römische Hunde und basierte eben auf dem Horatia-Text. Und das haben wir dann eben auch in dem Heiner-Müller-Festival gespielt. Und ich glaube auch, dass das sicher ein Text ist, ich glaube, die Horatia und die Curiatia heißen die, sich da auseinander setzen, dass man das durchaus als eine Parabel dafür nehmen kann. Aber das, wie gesagt, weiß ich, hast du die Aufführung damals gesehen?
Ja, natürlich, habe ich gesehen, ja. Wir können ja, wenn es einen Videomitschnitt gibt, vielleicht noch, das können wir
ja zeigen.
Hier gibt es ein Archiv, also habe ich jetzt erfahren. Und das TAT-Archiv ist aber so unbearbeitet, dass auch tatsächlich der neuen der Bearbeitung.
Das passiert aber gerade. Die Theaterwissenschaft hier.
Die fangen langsam an.
Unternehmen haben einen jemanden
dafür abgestellt. Die haben keine Räume dafür.
Ja, und es werden jetzt aber die Ulrike Schiedermeier, mit der ich früher gearbeitet habe, die hier auch für die Akademie der Darstellenden Künste arbeitet, wird jetzt anfangen, die Dinge zu sortieren und so weiter.
Das ist wirklich notwendig, weil die Klebebänder, also die Beklebung fallen von den Videobändern ab.
Aber um die Wahrheit zu sagen, ich habe von allen Videos noch eine Kopie.
Das wäre gut zu wissen. Aber wie war dann die Aufführung? Also wie lässt sich das vergleichen für die Situation?
Das war von Goebbels damals ein völlig anderer Ansatz. Das war eine Produktion, die mit ganz vielen unterschiedlichen Künstlern aus ganz vielen Ländern stattfand und die ein Grieche, ein Italiener, eine Amerikanerin, also die von einem ganz anderen Ansatz natürlich als jetzt in der Situation ausgegangen ist, die sich sehr sozusagen auch eher mit so einem westlichen Blick damit beschäftigt hat. Ich kann mich erinnern an so eine Drehbühne, so die ähnlich wie so ein Tatlinscher Turm auf der Bühne sich immer drehte und in die man so raufklettern und runterklettern konnte.
Und von Michael kam immer diese Lote, war das?
Ja, ich glaube ja. Aber das ist jetzt dann ja auch schon, jetzt sind wir schon wieder dann bei den Veteranengeschichten, das ist ja dann auch schon wieder 15 Jahre wahrscheinlich bald her oder mal 10. Aber gut, wie auch immer. Also Römische Hunde hieß es damals, Horatia ist der Text. Ich glaube sicher, dass man das machen könnte. Und wenn Müller noch leben würde, sehe ich ihn schon dort in einem kalten Theaterraum sitzen und sich das genau anschauen.
Nein, und auch weil es ja, was mich auch reizt, ich meine, es gibt ja unglaubliche eben, es geht ja ums Schlachten und Kriegsschlachten in diesem Müller-Text auch. Und ich meine, sag mir bitte ein Land, ja. Es gibt kaum ein Land, jetzt vielleicht Irak, aber wo in den letzten 20 Jahren so erbarmungslos und zwar auch Mann gegen Mann irgendwie geschlachtet wurde. Also wenn es, sagen wir mal, ein Land gibt, in dem es auch noch diese Erfahrung eben ganz unmittelbar noch gab oder eben Kriegsgräuel und Frauenvergewaltigung. Also das ist alles noch. Es ist so da. Und wenn man jetzt so einen Stoff hat wie bei Müller, wo es wirklich ums Abschlachten geht und um ein Verfahren danach, wie man umgeht mit dem Feind, also das sind Themen, muss ich sagen, bin ich sicher, dass das in Afghanistan, für Afghanistan jetzt der richtige Stoff ist. Außer und für eben für die Frauen, eben drei Schwestern, ne? Sagen.
Und jetzt in Bezug die Unterdrückung der Frauen in Afghanistan durch die Taliban ist ja tatsächlich auch eine sehr spezielle Form, dass es für dich möglicherweise auch gefährlich ist, wenn du dort jetzt anfängst, was du vorhast, möglicherweise mit Jeans und so weiter da rumzulaufen, dich anders zu bekleiden. Also es ist ja, dieser Respekt der Männer oder der Mullahs gegenüber den Frauen ist ja überhaupt nicht wirklich gegeben. Das wäre ja die Frage, wie kann man dort überhaupt eine Kommunikationsform entwickeln? Wie müsste man da arbeiten, dass dort tatsächlich ein anderes Verhältnis entsteht zu den Frauen?
Naja, also 80% der Frauen in Kabul, auch noch in Kabul, laufen ja total verschleiert rum unter der Burka.
Ja.
Ich glaube, das braucht alles Zeit, die Frauen so weit zu ermutigen oder eben auch so zwischen den Geschlechtern so ein Verhältnis herzustellen. Welche Körperzonen kann man sozusagen sichtbar machen, ohne dass das jetzt unehrenhaft ist? für die Frau. Das sind natürlich alles noch sehr, sehr, sehr heikle, sagen wir mal, Punkte und Prozesse. Das sind auch sicher Gratwanderungen für mich auch, also wie ich da rumlaufe oder wie man die Schauspielerinnen dort exponiert oder was so kostümlich geht. Aber erstmal, denke ich, werde ich ja in einer Geschlechtertrennung noch, also die noch weiter aufrecht behalten. Also ich sehe Afghanistan noch nicht so weit, dass da Frauen und Männer zugleich auf der Bühne sein können. Also ich mache das noch sehr Geschlechtertrennung eben. Mhm. Und dann muss man eben gucken, vorsichtig eben, Jahr für Jahr daran arbeiten, dass diese Aufführungsverbote oder dass diese Geschlechtertrennungsverbote, dass die ein bisschen, wie man die lockern kann oder unterlaufen kann. Oder das ist auch eben auch ein Langzeitprojekt, ein Langzeitprozess natürlich. Und ich kann noch nicht einschätzen, was für Rückschläge ich vielleicht da auch zu rechnen muss, aber ich bin auf jeden Fall schon mal zuversichtlich. Ich habe drei Frauen gefunden, immerhin.
Für drei Schwestern.
Ja, und bin sehr froh.
Wie hast du die gefunden? Also
eine hat mich angesprochen, weil sie wusste, ich bin Regisseurin, die ist 14.
14?
Ja, es klingt sehr jung, aber das ist eine sehr, dort werden die ja mit 14 teilweise schon verheiratet, also die ist unheimlich reif, ich war ganz erstaunt, also die hat bestimmt schon 8 Geschwister allein großgezogen, unglaublich, hat eine ganz tiefe, feste, kraftvolle Frau, sehr spröde, es wirkt wie Mitte 30.
Die Schwestern bei Tschechow sind sehr jung. Die älteste Schwester bei Tschechow im Stück ist 28.
Ja, ja. Also
und dann runtergerechnet auf die jüngste ist das dem sicher sehr nahe, was Tschechow da auch geschrieben hat.
Ja. Also ich bin sehr gespannt also auf diese ganzen Arbeiten dort.
Ja. Na gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, von daher finde ich das eigentlich sehr spannend, was sich in Bezug auf die Kulturleitung der Expo gelesen habe. Finde ich das wirklich sehr spannend. Da ging es ja auch immer wieder darum, bestimmte Sachen tatsächlich zu ermöglichen. Ist es denn tatsächlich möglicherweise vergleichbar, also von dem, wie man auch hier für bestimmte Kulturprojekte Gelder akquirieren muss, um ähnlich wie dann in Afghanistan zum Beispiel?
Kann und will ich nicht vergleichen. Das eine ist ein groß Event, Vergnügungsshow mit Folklore-Elementen, das wir versucht haben in Hannover, viele Künstler auf das Gelände zu holen und auch aus Ländern andere Künstler zu holen, als vielleicht üblicherweise vermutet wird. Aber ich will das überhaupt nicht vergleichen. Auch wenn man sieht, was für Gelder da geflossen sind und ausgegeben wurden, um sich hier darzustellen. Ich glaube, jede Nationenpräsentation in Hannover würde für die kulturelle Landschaft in Afghanistan auf Jahre hinaus bedeuten, dass man dort wirklich arbeiten könnte. Also das Einzige, was meinen Ansatz betrifft, sozusagen an die Dinge ranzugehen, ist einfach zu gucken, was entwickelt sich in einem Land in der jüngeren Kunstszene oder in einer Stadt. Das ist für mich immer der Antrieb, irgendwo hinzugehen oder zu arbeiten. Und das ist natürlich, wenn man in Deutschland von Frankfurt nach Hamburg wechselt, weit weniger aufregend. Es ist zwar von kulturpolitischen Kriegen begleitet, aber das ist natürlich gar nicht zu vergleichen mit Erfahrungen, die man macht. Jetzt, wenn man in Kabul war oder wenn ich höre von Julia oder auch von der Journalistin, die ja mit uns einige Tage in Kabul war, Verena Lüken von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die jetzt anderes Thema, aber die jetzt auf dem Festival war in Teheran oder so. Also
ja, Julia auch.
Julia eben auch und solche, glaube ich, da bin ich nicht mitgefahren, leider. Aber ich meine, solche Erfahrungen sind eben wesentlich elementarer und bedeuten, glaube ich, für eine Entwicklung. Also was in Afghanistan möglich sein könnte, wenn dort die richtigen Leute sensibel vorgehen und versuchen mit nicht mit unseren Maßstäben und auch unserem Ansatz an die Dinge ranzugehen. Warum soll jemand nicht hinter einer Burka sein. Das heißt ja noch lange nicht, dass man daran arbeiten muss, dass in 10 Jahren alle Frauen unverschleiert gehen. Weiß ich nicht, ob das der einzige Ansatzpunkt ist, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn das die richtigen Leute machen, kann man in so einem Land, denke ich, in 10 Jahren vielleicht etwas sehen oder eine, Julia, wie hast du das vorhin genannt, also sozusagen deren Ausdrucksfähigkeit, deren eigene Ausdrucksfähigkeit oder deren Identität der Afghanen, dass man die in versucht zu locken und zu provozieren und zu fördern. Und wenn das gelingt, dann wäre das unglaublich hilfreich.
Apropos Teheran, also dieses Festival dort, ich finde es unheimlich interessant, muss ich sagen, und wichtig, auch finde ich, für westliche Theaterleute zu schauen, wie Theater, in solchen Gesellschaften funktioniert oder welche Funktion Theater in solchen Gesellschaften auch hat oder was man dort für Regiekräfte entdecken kann, also und Autoren und Formen, also das war für mich unglaublich interessant. Oder auch zu sehen, was 25 Jahre religiöse und politische Zensur machen, aber auch zu sehen, was für einen enormen Andrang es, also wie wichtig Theater dort ist in so einer Gesellschaft. Und ich glaube, in China ist es ähnlich. Also da fahre ich jetzt im April hin. Also sozusagen Länder, in denen es eben Zensur gibt, sei es politischer Art oder religiöser Art, also in beiden Nachbarländern von Afghanistan im Grunde. Was macht das, was bedeutet das für die Kunst, die Künstler, wie gehen die damit um, was passiert da auch aus diesen Reibungen heraus? Das finde ich unheimlich interessant zu sehen. Und ich finde, das ist mir jetzt erst eben klar geworden nach Teheran, dass Afghanistan im Grunde jetzt fast schon eine Chance auch ist für die Theaterschaffenden in Iran, die alle mit Gefängnis und mit sonst wie Aufführungs- und Schreibverboten und sonst was zu kämpfen hatten die letzten Jahre, dass in Afghanistan jetzt weniger Zensur herrscht als im Iran, sodass die im Grunde, ich werde ja einige einladen für Workshops und eben für Gastspiele, dass die sozusagen jetzt in Afghanistan auch Arbeitsmöglichkeiten haben, die sie im eigenen Land nicht haben. Und eben dort also Künstlern zu helfen in der eigenen Sprache, das ist ja verwandt, das Dari und das Persisch, sozusagen zu arbeiten oder Stücke zu entwickeln, das finde ich, ist nochmal ein anderer Punkt, der mir klar geworden ist.
Ja. Nochmal, um auf das Hamburger Schauspielhaus zu kommen, da endet ja die Intendanz 2005. Mhm. Und da gab es ja auch anscheinend eine ganze Menge Reibereien und obwohl die Publikumserfolge ja eigentlich enorm sind in Hamburg. Wie sieht es jetzt genau da aus? Also wie hat sich das wie unterscheidet sich das eigentlich jetzt von diesen Erfolgen, die hier auch im TAT eigentlich gewesen sind?
Ach, das, was ja sehr angenehm ist, wenn man solche Reisen macht und solche Dinge versucht, in einem anderen Land zu fördern, zu entwickeln, dass die Probleme, die vor Ort, von denen man glaubt, dass sie einen nahezu umbringen, wie lächerlich sie werden. Und das hat mir sehr geholfen in einer Phase, in der in Hamburg unglaublich diskutiert wurde über das Haus. Einerseits inhaltlich, das ist eine Diskussion, die ich gerne führe und die mir riesen Spaß macht, die ich in Frankfurt ununterbrochen führen musste. Und ich glaube eben, dass wir das Schauspielhaus in eine bestimmte Weise verändert haben, die nötig war und die jetzt eben auf einmal, vielleicht auch weil man weiß, dass man weggeht, wird man etwas gelassener. Das Publikum jedenfalls folgt unserer Arbeit in einer Art und Weise wie nie zuvor. Wir haben in dieser Spielzeit jetzt schon 25.000 Besucher mehr als in der letzten Spielzeit. Aber das andere ist natürlich auch die viel schlimmere Situation, war die politische Situation natürlich in Hamburg. Also ich kam ja in einer rot-grünen Koalition und dann kam eben diese entsetzliche Koalition mit CDU, FDP, das hält man ja alles noch aus, aber eben mit Schill, der eben mit 20% da in die Regierung eingezogen ist. Und was dann passierte und was da an Repressalien nicht vergleichbar natürlich mit den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, aber was da an Klimaveränderungen in so einer Stadt passiert, das ist entsetzlich. Und da sieht man eben immer wieder, wie wichtig das dann eben ist, dass die öffentlichen Räume und nichts anderes sind ja die Theater, die Opernhäuser, die Museen, dass die zur Verfügung stehen als Versammlungsstätten, sei es in einem Land wie Afghanistan, um diese Begegnung überhaupt zu ermöglichen, dass die Geschlechter, dass die Generationen sich wieder wirklich begegnen und diese Plätze haben, oder eben auch wie in Hamburg, dass es eben auch Orte gibt, an denen deutlich gesagt wird, was Opposition eigentlich bedeutet, in einer Stadt, in der drei Springer-Zeitungen regierungstreu alles niederschreiben, was ihnen eben nicht in den passt. Und das sind so Auseinandersetzungen, die da in Hamburg irgendwann halt dazu geführt haben, dass man dann jetzt aufhört. Das ist aber nicht weiter dramatisch, denn wenn man 5 Jahre Intendant im Schauspielhaus war, ist man fast schon Spitzenreiter, wenn man weiß, dass der kürzeste Intendant dort nur 70 Tage ausgehalten hat, ist man mit 5 Jahren geradezu verdienstvoll und hat dort lange gearbeitet, und alles Weitere wird man dann sehen.
Ja, das heißt, 2005 ist da schon klar, wo es dann hingeht?
Ich werde mich zur Ruhe setzen. Ich bin heute ja mehrfach so alt gemacht worden, dass ich als alter Afghanistan-Hippie, als die Hippies in Afghanistan waren, da ging ich, glaube ich, noch zur Volksschule. Aber davon abgesehen habe ich beschlossen, spätestens heute mich zur Ruhe zu setzen.
Dabei gibt es so viele Baustellen.
Ja, genau. Aber ich werde sicherlich in Afghanistan die Leute besuchen und mir dort die Vorstellung angucken, was die Festivals.
Ja, okay. Also ich denke, jetzt haben wir 7:58. Würde ich sagen, ich bedanke mich für das Gespräch bei Tom Stromberg, Julia Afifi und Buschmal. Wie heißt dein Nachname?
Mein Nachname?
Ja.
Zatran,
okay. Ja, wunderbar. Wunderbar, dass ihr da wart. Und nächste Woche am 29. Februar Exit und Voice mit Kasper König, auch von 18 bis 20 Uhr. Und diese Sendung wird am Dienstag von 13 bis 15 Uhr auf Radio X gesendet. Okay. Vielen Dank, jetzt nicht mehr hier die CD anwerfen. Okay, bis dann. Ciao. Ja, diese Veranstaltung ist dann im TAT, im Bockmeimer Depot. Und zwar kann man sich das gesamte Programm auch unter www.dastat.de anschauen. Okay, bis dann. Ciao.